Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Mein Name ist Imke Heinze von den Omas gegen Rechts. Im Moment läuft in Eimsbüttel unsere Stolpersteine-Putzaktion. Noch bis zum 15.05. und auch ein paar Tage darüber hinaus. Alle Informationen dazu auf unserer Internetseite Omas gegen Rechts. Und nun viel Spaß mit Folge 155.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Vielen Dank an Imke Heinze von den Omas gegen Rechts. Wir sprechen gleich noch ausführlich über diese tolle Aktion. Aber jetzt auch erstmal von mir. Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Sebastian Günther und ein paar Tage, die haben wir noch zusammen, bevor er wiederkehrt, der verlorene Sohn sozusagen. Und zwar kommt Marcel Becker aus seinem wohlverdienten Urlaub zurück. Das Erste, was er machen wird, ist sicherlich gleich das Mikrofon an sich zu reißen. Aber lieber Marcel, langsam gewöhne ich mich an den Job. Worüber sprechen wir heute? Wir kümmern uns heute über einen Rauswurf, und zwar bei der Hamburger AfD. Es gibt Ärger, und zwar an der neuen Sternbrücke. Der Lizenzschock und der drohende Zwangsabstieg unserer Spitzenhandballer, der beschäftigt uns heute auch wieder. Und wir reden über die Stolperstein-Putzaktion der Omas gegen Rechts. Wir starten jetzt. Schlag in der Hamburger AfD. Der Landesvorstand hat ein Ausschlussverfahren gegen Olga Petersen eingeleitet und sie gleichzeitig auch aus der Bürgerschaftsfraktion ausgeschlossen. Bei mir ist jetzt unser Rathaus-Insider Peter Ulrich Meyer. Peter Ulrich, klär uns doch mal auf. Chaos oder eigentlich von langer Hand geplant? Was ist da los in der Hamburger AfD?
Nein, eher das Zweite. Es gibt eine im Grunde über Jahre sich hinziehende Entfremdung zwischen der Fraktion und Olga Petersen. Also das sind die sechs Leute und Olga Petersen. Das hängt damit zusammen, dass sie politisch eigentlich selbst für AfD-Verhältnisse ziemlich irrlichternd ist. Sie ist in der damaligen Sowjetunion aufgewachsen und im Alter von 16 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen und sie vertritt innerhalb der AfD die für die AfD durchaus wichtige russlanddeutsche Community. Sie hat ein nach wie vor relativ enges Verhältnis zu Russland, bereist das Land häufiger, war zum Beispiel Wahlbeobachterin, glaube 2021 bei der Duma-Wahl und sprach hinterher von demokratischen und fairen Wahlen. Sie hat auch im Konflikt, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine eher eine pro-russische Position. Da muss man fairerweise sagen, es gibt ja einen bundesweiten Beschluss der AfD, der diesen Angriffskrieg Russlands durchaus verurteilt. Und das eigentlich Der schwerwiegendste Dissens dürfte darin bestehen, dass sie als Anhängerin von Björn Höcke gilt, dem thüringischen Landesvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden im dortigen Landtag, und immer wieder mit Sympathiebekundungen auf sich aufmerksam macht. Das wird natürlich von Seiten der AfD jetzt nicht so offensiv gebracht, weil das ja auch parteiintern schwierig werden könnte. Tatsächlich ist das aber ein wesentlicher Grund, mit Blick auf den jetzt auch laufenden Wahlkampf offensichtlich sich von ihr zu trennen. Und wenn ich noch ein letztes sagen darf, weil man ja vielleicht sagen könnte, warum ist das nicht längst geschehen, wenn das alles...
Ja, böse Zungen würden behaupten, man hat auf etwas gewartet.
Ja, und das Entscheidende ist, dass vor einigen Wochen und Monaten der parteilose, inzwischen parteilose, frühere AfD-Abgeordnete Detlef Elebracht in die Fraktion zurückgekehrt ist. Dadurch hat die Fraktion so viele Mitglieder, dass selbst bei einem Ausschluss von Olga Petersen der Fraktionsstatus erhalten bliebe. Und das wiederum hat nicht nur finanzielle Auswirkungen. Die Fraktion ist wesentlich besser gestellt als eine Gruppe, die sie wäre mit weniger als sechs Leuten. Sondern es ist einfach auch die parlamentarischen Mitwirkungsmöglichkeiten sehr viel größer. Das Rederecht etwa in Plenarsitzungen ist größer, als es eben eine Gruppe hätte. Insofern ist es ein, sagen wir mal, sehr naheliegender und auch plausibler Grund, warum man sich jetzt erst entschieden hat, sich von ihr zu trennen. Ein Wort noch. Diese Sache mit der Trennung muss natürlich von einem Landesschiedsgericht noch bestätigt werden. Also der Parteiausschluss muss bestätigt werden von einem Landesschiedsgericht. Die Fraktion hat die Möglichkeit, ein Mitglied auszuschließen.
Das Und da ist sie auch ausgeschlossen?
Da ist sie auch raus. Also das ist schon so. Sie ist also von jetzt an in der Bürgerschaft eine fraktionslose Abgeordnete, aber eben noch mit dem AfD-Parteibuch. Und nun kommt's, sie kandidiert auch für die anstehende Bezirksversammlungswahl für die AfD. Und zwar in Harburg, ihrem Heimatbezirk. Und sie tritt an in ihrem Heimatwahlkreis, dort auf Platz 1 der Wahlkreisliste, hat durchaus also Chancen, auch wieder in die Harburger Bezirksversammlung gewählt zu werden. Es dürfte also noch ein wenig schwierig sein für die AfD, sich von dieser Frau wirklich endgültig zu trennen.
Und jetzt bist du unser langjähriger Politikexperte. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auch über Hamburg hinaus guckt, dann muss man doch vielleicht auch konstatieren, dass eine Olga Petersen jetzt in Hamburg ausgeschlossen wird. In Thüringen wäre das wahrscheinlich kein Problem. Also wieder diese Unterschiedlichkeit der einzelnen AfD-Verbände.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man kann ja sagen, das politische Klima in Hamburg ist dann doch insgesamt auch etwas anders als in Thüringen. Wenn vielleicht es uns auch etwas schwerer fällt, das in Thüringen wirklich zu beobachten, aber mal so aus der Ferne gesprochen. Und das führt dazu, dass die Hamburger AfD hier in Hamburg sagen wir mal, versucht, sich einen gewissen bürgerlichen Anstrich zu geben. Und der Ausschluss von Olga Petersen ist so ein bisschen ein Beleg dafür. Ja, sie hätte in anderen Landesverbänden keine Probleme, denke ich, mit ihren politischen Positionen.
Peter Orichmeier, vielen Dank. Der Spitzenhandball in unserer Stadt, der steht vor dem Aus. Dem HSVH, unserem Handball-Bundesligisten, wurde keine Lizenz für die neue Spielzeit erteilt. Es droht ein Zwangsabstieg in die vierte Liga und damit das Aus. Gegen die Bedingungen der Lizenzierung haben die Hamburger Beschwerde beim Präsidium der Handball-Bundesliga eingelegt und es gibt eine Entscheidung. Bei mir ist jetzt unser Handball-Experte Rainer Grünberg. Rainer, wie wurde denn entschieden?
Die Beschwerde hat das Präsidium zurückgewiesen. Das bedeutet weiterhin, Status jetzt, hat der Handballsportverein Hamburg keine Lizenz für die erste Bundesliga und müsste in der vierten Liga neu beginnen. Der HSVH will jetzt beim Schiedsgericht der Liga einen Protest einlegen. Dazu hat er noch bis zum Freitagmittag Zeit. Hoffentlich versäumen sie diesmal nicht die Frist. Und dann entscheidet ein Schiedsgericht, das aus einem unabhängigen Richter, einem Vertreter des Vereins und einem Vertreter der Liga zusammengesetzt ist, mehrheitlich über den Protest des HSV. Die Entscheidung ist offen. Die Fakten werden da nochmal neu gewichtet, neu bewertet. Da besteht durchaus die Chance, dass der HSV die Lizenz doch noch bekommt.
Was ist die Begründung des Präsidiums?
Das Präsidium hat gesagt, der HSV hätte genug Zeit gehabt, die Bedingungen zu erfüllen. Es seien 16 Tage zwischen Erteilung der Bedingungen und der Frist Zeit gewesen. Und das hätte ausreichen müssen, um diese Bedingungen zu erfüllen. Der HSV sieht das anders, weil die Bedingungen außerordentlich hoch angesiedelt waren. Die höchste Hürde war eben 4,1 Millionen Cash beizubringen. Die sollten auf dem Vereinskonto bis zum Freitag, den 3. Mai um 12 Uhr eingezahlt sein. Sie kamen aber erst um 13 Uhr an. Darüber kann man streiten. Ist diese eine Stunde, ist die wirklich relevant? Frist ist Frist, sagen die Juristen zu Recht. Deshalb gibt es ja Fristen. Der Verein argumentiert, sie hätten ein Überweisungsbeleg der Liga geschickt, wo die Überweisung angekündigt wurde. Die Liga sagt, ja, eine Überweisung kann ich dir auch ausstellen. Ich kann dir auch gerne 5 Millionen überweisen. Das Geld wird leider nie ankommen, weil nicht annähernd die Summe auf meinem Konto ist. Also die Werthaltigkeit der Überweisung sei in Zweifel zu ziehen, die sei nicht belegt gewesen. Auf der anderen Seite ist sie ja später indirekt belegt worden, indem das Geld ja wirklich auf dem Konto eingegangen ist, eben mal später. Das müssen aber Juristen bewerten. Der gesunde Menschenverstand sagt, ja, die Bedingung ist erfüllt. Die Juristen sagen, Frist ist Frist. Dass der HSV die Bedingungen gestellt bekommen hat, das ist eine ziemlich harte Sache. Es gibt nämlich auch als schwächeres Instrument Auflagen, die dann maximal mit Punktabzug oder Geldstrafe sanktioniert werden. Eine Bedingung ist schon was Grundsätzliches, da gibt es nur erfüllt oder nicht erfüllt. Und wenn man Bedingungen bestellt bekommt, hat man in der Vergangenheit schon vieles falsch gemacht. Das muss man dem HSVH sicherlich anlasten, dass sie nicht super solide gewirtschaftet haben. Sie haben Schulden angehäuft und haben bis zum Zeitpunkt dieser 4,1 Millionen auch nicht nachweisen können, dass sie die begleichen können. Sie hatten zwar einen Plan aufgestellt, den haben sie auch der Liga mitgeteilt, die Liga hat den auch akzeptiert, aber weil die Schulden dann schon eine etwas dramatische Dimension angenommen hatten, bestand die Liga eben halt auf Bareinzahlung halt.
Und der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank Bohmann, der hat bei den Kollegen vom NDR Folgendes gesagt, ich zitiere, diese Frist war bekannt und bei allen Bemühungen muss man sich auch um den administrativen Weg kümmern. Das gehört zum Management mit dazu. Es geht nicht nur darum, seine Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu verringern, sondern auch darum, ein Unternehmen so zu führen, dass es die Reihe hat, in der Handball-Bundesliga mitzuspielen. Das ist schon heftiger Tobak, finde ich, vom Geschäftsführer der Handball-Bundesliga.
Ich finde das auch. Das hat mich auch sehr überrascht in dieser Härte halt, weil dazu muss man sagen, ein Etat eines Handball-Bundesliga-Clubs bewegt sich zwischen 5 und 11, 12 Millionen. Der HSV liegt so ein bisschen dazwischen, zwischen 6, 7 Millionen. Und dann 4 Millionen innerhalb von 14 Tagen oder 16 Tagen aufzubringen, das ist schon ein unfassbarer Kraftakt halt. Das hat jetzt auch Bob Hanning, der Geschäftsführer der Füchse Berlin, eines der erfolgreichsten Vereine der Bundesliga und der vergangenen Jahre, ehemaliger Vizepräsident des Deutschen Handballbundes und einer der einflussreichsten Funktionäre im deutschen Handball gesagt, das sei schon bewundernswert, dass der HSV das bewerkstelligt hat. Er hat es zwar nicht in 16 Tagen geschafft, immer in 16 Tagen in einer Stunde halt, nicht? Aber wie gesagt, bei einem Etat von 7 Millionen, 4 Millionen innerhalb von in dieser Zeit aufzubringen, ist schon ein bewundernswerter Kraftakt. Ich frage mich immer, sind diese Funktionäre denn wirklich von dieser Welt, 4 Millionen irgendwie mal locker zu machen halt? Das ist ja, fällt ja schon einem Großunternehmen irgendwie relativ schwer in kurzer Zeit. Da muss es durch tausend Gremien gehen, da muss es der Vorsitzende das Abzeichen durch die Finanzverwaltung gehen, da muss es über die Banken gehen. Das ist allein ein administrativer Prozess, der oft irgendwie manchmal auch Monate dauert halt, nicht? Also ich find den Vorwurf unangemessen, muss ich sagen.
Bob Hanning hat es ja auch gesagt bei uns auf abendblatt.de. Bob Hanning hat gesagt, es ist eine unfassbare Leistung vom HSV Handball in so kurzer Zeit über 4 Millionen Euro zu besorgen. Das sollte man anerkennen. Und Bob Hanning wünscht sich, dass der HSV Handball die Lizenz noch erhält. Wünsche in allen Ehren, aber wie ist denn deine Einschätzung als unser Experte? Hat der HSV Handball überhaupt noch eine Chance? Frank Bohmann hat bei den Kollegen vom NDR gesagt, die Lage ist ernst.
Die Lage ist sicherlich ernst und für den Handballsportverein Hamburg, wie er ja offiziell heißt, und der mit dem HSV nichts zu tun hat, obwohl das immer gern nochmal verwechselt wird, hat diese ganze Situation ja schon einmal durchgemacht im Jahren 14, 15. Da ist dem HSV auch von der Lizenzierungskommission die Lizenz verweigert worden. Das Präsidium des Verbandes hat diese Entscheidung bestätigt. Dann ist der Verein vor Schiedsgericht gegangen und hat da noch in letzter Moment die Lizenz bekommen. Damals ging es um eine Patronatserklärung des damaligen Mäzens Andreas Rudolph, die dann im letzten Moment kam und die dann auch als wehrteilig betrachtet worden. Und dann ist die Kuh vom Eis gegangen. Diesmal ist die Situation ja etwas anders. Hier geht es um eine rechtliche Bewertung halt. Ist die Frist gerissen worden? Ja. Wie muss man das bewerten? Das ist eben halt offen halt und da ist sicherlich juristischer Spielraum möglich halt. Dass die Handball-Bundesliga ungern diesen Standort verliert, kann ich mir gut vorstellen, aber das spielt bei einer juristischen Entscheidung ja keine Rolle, dass man gerne in Hamburg spielen möchte, wenn die eben halt formale Dinge reißen halt, ist es eben halt ihr Pech halt, nicht? Es geht nicht um Wünsch dir was, sondern es geht einfach um die juristische Bewertung. Gibt es irgendwie noch eine Brücke? Einige Juristen sagen, nein, Frist ist Frist. Andere sagen, es waren Bedingungen, die unangemessen hoch waren. Das Geld ist ja doch überwiesen worden, vor Gericht und nur vor See halt. Das muss man eben halt sagen, ist man in Gottes Hand halt. Ne? Und diesmal in Hand von 3 Menschen.
Und jetzt letzte Frage. Bob Hanning hat gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass der HSVH das Schiedsgericht von seinen Argumenten überzeugen kann. Wie überzeugt bist du davon?
Ja, ich habe nicht Jura studiert. Wie gesagt, der gesunde Menschenverstand sagt, es wäre ja wahnsinnig, Verein, der zwar in der Vergangenheit einiges falsch gemacht hat, jetzt doch auf den Pfad der Tugend zurückgekommen ist, alle Bedingungen letztlich auch erfüllt hat, jetzt ein gesunder Verein ist, der sogar Liquidität auf dem Konto hat, der über 1 Million verfügt, die er in der nächsten Saison erst ausgegeben muss, also wahrscheinlich auch in den nächsten 2 Jahren keine Probleme bekäme, den Standort zu vernichten, die ganze Nachwuchsarbeit hier zu vernichten. Profi-Handball in Hamburg wäre auf Jahrzehnte wahrscheinlich tot, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anders nochmal die Kraft hat und die Lust hat, das hier alles wieder neu aufzubauen. Insofern, wie gesagt, das darf ja juristisch eigentlich alles keine Rolle spielen, aber irgendwo sind Richter oder Juristen natürlich auch Menschen und haben sicherlich hoffentlich dieses Kalkül auch noch im Hinterkopf und dass ich weiter auf eine positive Entscheidung hoffe, weil wir wissen auch beim Abendblatt, wie viele Menschen da mit Herzblut arbeiten. Es ist eben eine schwierige Situation in Hamburg, einen Verein außerhalb des Fußballs am Leben zu erhalten. Insofern darf man Bob Hannings Meinung gerne teilen, dass es schon bewundernswert ist, dass sie das innerhalb dieser kurzen Zeit so viel Geld aufgebracht haben und Cash und auf dem Konto haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich sage mal, sie kriegen die Lizenz in der Instanz noch.
Das sind hoffnungsvolle Worte für all die handballbegeisterten Menschen in unserer Stadt. Vielen Dank an unseren Handball-Insider Rainer Grünberg. Wir bleiben an diesem Thema natürlich dran. Was bedeutet es, wenn wir über Baustellen bei Bäcker am Morgen reden? Meistens bedeutet es gibt Ärger. Und auch diesmal wieder, und zwar an der Sternbrücke. Unser Chefautor Christoph Rybacek hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Christoph, hol uns doch einmal bitte ab. Was ist bei der Sternbrücke los?
Die Sternbrücke über der Stresemannstraße am Schanzenviertel mit ihren ICE- und S-Bahn-Gleisen, die ist marode und sie muss neu gebaut werden. Punkt. Könnte man sagen. Ist ja recht einfach. Sie ist aus dem Jahr 1926 und dürfte nach der Einschätzung von Experten höchstens noch bis 2035 durchhalten. Was mit angeknabberten Brücken so passiert, das haben wir leider in Italien gesehen und zuletzt in Baltimore. Doch dieser Neubau, der da an der Sternbrücke geplant wird, der soll so groß werden, dass er das gesamte Quartier verschattet. Dagegen regt sich der Protest und auch eine Klage. In einem Eilverfahren wurde der erste Einwand der Initiative Sternbrücke vom Oberverwaltungsgericht jedoch abgeschmettert. Trotzdem klagt die Initiative jetzt weiter.
Worum geht es da?
Jetzt ist es so, dass die Gegner Bilder vorgelegt haben und der Deutschen Bahn Trickserei bei deren Simulationen vorwerfen, was also die Größe dieser neuen Brücke betrifft. Das soll um 1/3 kleiner dargestellt worden sein bei der Bahn, als es in Wirklichkeit ist. Diese Initiative Sternbrücke, das sind relativ smarte Leute, die haben ein renommiertes Architektur- und Ingenieursbüro beauftragt, das die Bahndaten nimmt und eine eigene Berechnung und eigene Simulation vornimmt. Und das Ergebnis ist, es wird eine Monsterbrücke. Als Beobachter kann man nicht genau sagen, wer am Ende recht hat. Die Bahn hat uns erklärt, sie passt ihre Simulation so an, dass sie den aktuellen Planungen entspricht. Sie hat aber eine erheblich schlankere Darstellung als die Gegner.
Muss diese Brücke wirklich so groß sein?
Die Bahn kann auch gar nicht anders, als genau diese große 108 Meter lange und 26 Meter hohe Brücke zu bauen. Denn der Hamburger Senat will, dass da keine Stützen mehr stehen auf der Straße und dass es unter der neuen Brücke erheblich breiter wird. Wer das so will, kriegt genau diese Riesenbrücke. Punkt.
Bevor dieser Konflikt richtig eskaliert, gibt es irgendeine Lösung?
Es gibt nur einen Weg aus diesem Dilemma und das wäre eine komplette Neuplanung. Doch können wir das überhaupt riskieren? Ist das politisch überhaupt durchsetzbar? Die alte Brücke modert vor sich hin und bald kommt ja noch mehr Verkehr auf die Schiene und dieses Nadelöhr Hamburg wird ja noch enger werden. Vielleicht warten wir noch mal ein paar Monate ab, was das Verwaltungsgericht beim nächsten Mal entscheidet.
Baustellen bedeuten meistens Ärger, zumindest in Hamburg. Danke an unseren Chefautoren Christoph Rybacek. Seit 2017 demonstrieren die Omas gegen Rechts in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegen Rechtsextremismus und für Toleranz. Bei mir ist jetzt von der Hamburger Gruppe Imke Heinze. Frau Heinze, für die Menschen, die noch nie von Ihnen gehört haben, was sind die Omas gegen Rechts?
Die Omas gegen Rechts sind eine Vereinigung von Frauen, ursprünglich gegründet in Österreich, nachdem da der Sebastian Kurz an die Macht gekommen war, dann auch in Deutschland gegründet und in Hamburg seit 2019 aktiv.
Und wenn jetzt jemand sagt, okay, da möchte ich vielleicht mitmachen. Wie könnte man denn bei den Omas gegen rechts mitmachen? Was muss man mitbringen? Muss man eine Oma sein? Vielleicht Nein. Die wichtigste Frage.
Nein, man muss keine Oma sein. Ich bin auch keine Oma. Das Wichtigste für uns ist, dass wir auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dass wir auf jeden Fall gegen Faschismus eintreten. Wir sind die größte Antifa- oder Frauengruppe Deutschlands, wie das betitelt worden ist. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Die Demokratie zu schützen und Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt zum Beispiel wählen gehen sollen, dass ansonsten wir eventuell mal keine Demokratie mehr haben.
Und jetzt haben Sie eine ganz besondere Aktion vor. Sagen Sie uns doch mal, was ist da geplant?
In mehreren Gruppen bei den Omas gegen rechts werden Aktionen zum Putzen der in Hamburg befindlichen Stolpersteine initiiert oder sind initiiert worden. Und wir in Eimsbüttel haben uns überlegt, wir wollen dies nicht einfach nur selber putzen, sondern wir möchten die Bevölkerung dazu aufrufen, mitzumachen. Dazu haben wir bestimmte Orte gewählt, an denen Menschen sich Briefumschläge abholen können. Auf den Briefumschlägen stehen die Adressen der Stolpersteine und in dem Umschlag sind dann Hinweise oder eine Art Putzanleitung und es stehen noch ein paar Hintergrundinformationen da. Dann haben wir die Idee, dass die Menschen nicht nur alleine machen, sondern vielleicht ein Verein, ein Freundeskreis, eine Schulklasse, dass die sich überlegen, mehrere Stolpersteine oder auch nur einen Stolperstein in ihrer Region zu putzen.
Und wenn jetzt jemand sagt, okay, da möchte ich mitmachen, wie lang ist die Aktion denn und wann beginnt die Aktion?
Die Aktion läuft schon. Die Aktion läuft seit dem 15.04. und läuft bis zum 15.05., aber es wird sicherlich noch bis zum Wochenende danach laufen. Und dann werden, wenn dann noch Umschläge da sind, die Omas selbst losgehen und werden die Reste putzen.
Was sind noch weitere Aktionen, die Sie machen? Was sind weitere Sachen, wo die Omas gegen rechts aktiv sind?
Wir haben zum Beispiel hier gleich beim Abendblatt um die Ecke die Aktion des Stadthaus, das jeden Freitag eine Mahnwache. Da machen die Omas gegen rechts zusammen mit anderen Vereinen, zum Beispiel dem Verein der Verbliebenen des Nationalsozialismus, machen die Omas auch mit. Stehen dann da mit einem Schild Omas gegen rechts. Weil wir das sehr unterstützen, dass dort eben auch Schüler schon wirklich einen Lernort haben und dass es eben auch in Hamburg so ist, dass jeder Schüler zumindest einmal in seinem Schulleben eine nationalsozialistische Gedenkstätte oder einen Lernort besucht haben sollte. Dann gibt es ganz viele einzelne Aktionen für die Bezirkswahlen und die Europawahl, dass wir Menschen dazu bekommen, dass sie auf jeden Fall wählen gehen. Und dass sie demokratische Parteien wählen. Aber das sind Aktionen, die wir machen, um Menschen aufzurütteln, um Menschen zu bewegen.
Vielen Dank an Imke Heinze und die Omas gegen rechts. Den Link zur Webseite finden Sie in unseren Shownotes. Und ich möchte die heutige Folge mit einem kleinen Appell beenden. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne diskutiert. Ich kann auch gut streiten und für mich gehören unterschiedliche Meinungen und auch die Toleranz dieser unterschiedlichen Meinung zu einer gesunden Demokratie dazu. Ich komme auch gerne mit Menschen in Gespräch, auch mit Menschen, die fundamental anders denken als ich. Wenn ich mir aber die Diskussion unter manchen Beiträgen von uns angucke, dann frage ich mich sehr oft, haben diese Menschen unseren Beitrag überhaupt gehört oder sind sie nur wegen einer Überschrift so sauer? Woher kommt diese ganze Wut? Und wir dürfen eins nicht vergessen, der fehlende Diskurs und dieser Hass im Netz, der sorgt am Ende dafür, dass Menschen verletzt werden oder sogar getötet werden. Wir als Bäcker am Morgen-Team, und da spreche ich übrigens für fast jeden Kollegen und fast jede Kollegin aus dem Journalismus, wir sind offen für Kritik, für Fragen und auch für andere Meinungen. Das glauben Sie mir nicht? moinhamburg@abendblatt.de ist Ihr direkter Weg zu uns. Schreiben Sie uns konstruktiv und sachlich und lassen Sie sich doch mal überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Christiane Hampe. Guten Morgen. Der Auftritt von Kim Kardashian beim OMR-Festival in den Messehallen ist gestern kurz unterbrochen worden. Eine Frau mit Kopftuch brüllte plötzlich Free Palestine und andere Parolen dazwischen. Die Frau wurde von Security-Mitarbeitern rausgebracht. Kim Kardashian sagte daraufhin nur, sie sympathiere mit allen Menschen in Israel und Palästina. Mit einer sogenannten Hamburger Erklärung ist die Konferenz zum internationalen Drogenschmuggel in der Stadt zu Ende gegangen. Bundesinnenministerin Faeser hat mit ihren Amtskollegen aus mehreren Ländern darin unter anderem eine Zusammenarbeit mit den Behörden in Südamerika vereinbart, um den Drogenhandel zu unterbinden. Ab August können Eltern ihre Kinder bei uns in der Stadt für ein kostenloses Deutschland-Ticket anmelden. Das hat der Senat mitgeteilt. Das Ganze geht online auf der HVV-Website. Voraussetzung, das Kind muss in Hamburg zur Schule gehen und in der Stadt gemeldet sein. Das Ticket gilt dann ab September.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.